Ja, herzlich willkommen in kleiner Runde im neuen Jahr zu unserem Kolloquium Descending in Europe. Wir haben schon vor Weihnachten erfahren, oder da wurde schon deutlich, dass die Blickverschiebung, die dieses Kolloquium anregt oder auch thematisiert, weg vom Zentrum und weg von der Dominanz des Westens, auch immer wieder das Klima, das globale Klima, dessen Wandel und auch vor allem die Debatte, den Diskurs darüber irgendwie ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Kirsten Hastrup hat in ihrem Vortrag Anfang Dezember schon argumentiert, dass spezifisch westliche und damit ja auch EU-europäische Sichtweisen in Bezug auf Klima gar nicht länger haltbar sind. Sie verwies auf die unterschiedlichen sozialen und kulturellen Bedeutungen und auch Deutungen von Klimaphänomenen, die sie in Grönland untersucht. Dabei stellte sie heraus, dass es eben eines geschärften Blicks für globale Verstrickungen, nicht nur zwischen Menschen und Gesellschaften, sondern auch zwischen des Verhältnisses zwischen Menschen und oder Mensch und Kultur bedarf, sie hat es Entanglements genannt, und dass die gegenwärtigen Konzepte der Sozialwissenschaft dazu bisher nicht wirklich ausreichen. Für Hastrup eröffnen diese Verstrickungen aber auch einen neuen kommunikativen Raum oder Kommunikationsraum, hat sie es genannt, wo bisher jedoch die Stimmen von Locals eher marginal oder überhaupt kaum wahrgenommen werden und deren Beobachtung keinen hohen Stellenwert haben. Sie betont eben dabei auch die Notwendigkeit von ethnografischen Forschung, die die Einflüsse von Klimawandel auf die Perspektiven, Alltagsperspektiven auf Alltagsleben und Lebensperspektiven in den Blick untersuchen. Und eine Woche später hat dann Ulrich Beck hier seine Überlegung zu einer Soziologie des Klimawandels vorgestellt, in der soziale Ungleichheit und Machtgefälle sich einerseits verschärfen, wo andererseits aber auch neue kollektive Handlungsformen über Grenzen hinweg entstehen. Diese seien doch, so hat er gesagt, punktuell und fragil. In seinem Vortrag hier im Kolloquium charakterisierte er die EU noch einmal als ein Institutionengefüge, das den Nationalstaat nicht entmächtige, sondern unter den Vorzeichen der globalen Krise, und da fällt sicherlich auch Klimawandel drunter, wieder stärker in Erscheinung treten ließ. Beck und Hast, das war zumindest mein Eindruck, beschäftigen sich mit ganz ähnlichen Fragestellungen und wählen dabei doch zum einen unterschiedliche Zugänge, und ich fand auch, dass das Vokabular sich derart unterscheidet, dass man doch suchen musste nach den Verbindungen zwischen Makro und Mikro, und dass sich in den Vorträgen herausstellte, wie schwer es ist, Mikroebene und Makroebene, die ja jetzt ganz eng verstrickt sind, irgendwie auch empirisch miteinander in Verbindung zu bringen und gleichzeitig unter die Lupe zu nehmen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Silja heute hier ist, um über ihre aktuell laufende Feldforschung auf Kiribati und Vanuatu zu berichten und dort vielleicht mit ganz ähnlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Silja forscht zu Klimawandel und Mobilität und nimmt dabei rechtliche Diskurse und neue Lösungen für Klimaflüchtlinge im Pazifikraum in den Blick. Sie ist Mitglied des, jetzt muss ich ein bisschen hier drauf kommen, weil es so lange Titel sind, des internationalen PfD graduierten Kollegs Intercoast, Integrated Coastal Zone and South Sea Research, und arbeitet am ARTEC Forschungszentrum für Nachhaltigkeit an der Uni Bremen im Forschungsfeld Governance und Regionalentwicklung. Silja hat hier im Institut studiert, wir haben zusammen ein Studienprojekt und nebenher war in italienischen Politikwissenschaft, und seit ihrem Studium interessiert sie sich für Flucht, Migration, für internationale Zusammenarbeit und Legal Anthropology. Ihre Dissertation ist im Erscheinen begriffen. Sie hat dafür einen Preis gewonnen an der Uni Leipzig, und sie erscheint unter dem Titel Europa zwischen Grenzkontrolle und Flüchtlingsschutz, eine Geografie der Seegrenze.
Ethnographie.
Oh, gut, Entschuldigung.
Habe ich vielleicht gekrakelt.
Eine Geografie, das war jetzt ein blöder Fehler. Seegrenze auf dem Mittelmeer. Und sie erscheint bei Transkript und sie hat dazu in Italien auf Malta und in Libyen geforscht. Während der Dissertation war sie Stipendiatin des DFG-graduierten Kollegs Bruchzonen der Globalisierung in Leipzig. Thema der oder ein zentraler Akteur in der DIS ist die EU-Grenzschutzagentur Frontex auf dem Mittelmeer. Unter dem Titel No Rights, No Policy, rechtliche und politische Diskurse um Umweltmigrantinnen im Pazifikraum wird sie jetzt also ihre Forschung vorstellen. Das war's. Thanks. Vielen Dank, dass du kommst.
Vielen Dank, Kerstin. Ja, vielen Dank, Kerstin. Ich freue mich natürlich sehr, heute hier zu sein, vor allen Dingen auch, weil ich hier studiert habe und ja, eine sehr gute Zeit an diesem Institut hatte, als es noch am Schiffbauerdamm war. Ja, No Rights, No Policy, rechtliche und politische Diskurse um Umweltmigranten im Pazifikraum ist der Titel meines Vortrags. Zunächst eine kurze Übersicht. Ich möchte erst einige Eindrücke aus Vanuatu vorstellen, die ich jetzt mitgebracht habe von einer Forschungsreise im November und Dezember im letzten Jahr, 2010. Und zwar möchte ich den Umgang des Themas Klimawandel und Mobilität in Vanuatu zunächst auf der lokalen, nationalen und auch internationalen Ebene vorstellen. Und im zweiten Teil meines Vortrags werde ich dann auf den transnationalen Kontext und Diskurse um Umweltmigrantinnen eingehen und einige rechtliche und politische Aspekte vorstellen. Zunächst werde ich kurz auf die strittigen Begrifflichkeiten eingehen, dann auf die offenen Prognosen und Zahlen, die auch wiederum strittig sind, und am Ende dann auf fehlende rechtliche und politische Konzepte zu diesem Thema. Und ja, ich hoffe dann natürlich, dass sich auch eine interessante Diskussion anschließen wird. Zunächst ganz kurz ein paar grundsätzliche Aspekte zu dem Thema, auch warum habe ich mich eigentlich für dieses Thema entschieden und auch warum bin ich nach Vanuatu gegangen dann. Umweltveränderungen sind natürlich schon immer Grund für Mobilität in der Geschichte der Menschheit, keine Frage. Der heutige Klimawandel ist allerdings auch menschengemacht, was ein neuer Aspekt ist in diesem Thema. Und dieser Aspekt wirft natürlich auch ganz neue Fragen auf. Vor allen Dingen Fragen zwischen Nord und Süd, über die wir vielleicht auch später dann diskutieren können. Zudem hat der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung, IPCC, Migration als den weitestreichenden Effekt des Klimawandels benannt, schon 1990. Allerdings gehen bei der Prognose und Reichweite der Auswirkungen des Klimawandels auf Mobilität die Prognosen wiederum sehr weit auseinander, was auch für die sozialwissenschaftliche, ethnologische, ja, humanwissenschaftliche Forschung natürlich ein wichtiger Aspekt ist, dass auch das so umstritten ist. Allerdings gibt es heute schon auf jeden Fall vermehrt Überschwemmungen, Dürren und ausbleibende Regenfälle, heftigere Stürme, Versteppungen, die zu Migration führen. Allerdings muss man dabei betonen, dass diese Mobilitätsbewegungen, die durch diese Umfeldveränderungen zustande kommen, immer sehr komplex sind und natürlich sozioökonomische Gründe verschiedenster Art eine ganz wichtige Rolle spielen und nicht nur die Umweltveränderungen häufig. Diese Umweltveränderungen, die zu Migration auch schon führen, gibt es heute schon in ganz verschiedenen Regionen, vor allem in Ländern des Südens. Ich möchte ganz kurz hier auf Mexiko und Mittelamerika eingehen. Da gibt es vor allen Dingen Dürren, auch in der Sahelzone, die wächst ständig, sind durch die vermehrten Dürren, kam es zu Migrationsbewegungen. Für Vietnam könnte man das Mekong-Delta benennen, wo es regelmäßig zu höheren Überschwemmungen heute kommt als in der Vergangenheit. Auch Bangladesch ist vielleicht mit einigen eindrücklichen Fernsehbildern präsent. Und dann natürlich, wahrscheinlich werden Sie auch schon von den pazifischen Inseln gehört haben, die eben dort in diesem Thema eine große Rolle spielen. Und auch hier kommt es eben schon zu einigen Migrationsbewegungen von diesen Inseln im Pazifikraum. Aus diesem Grund habe ich mich eben auch für den Pazifikraum entschlossen, auch weil mein Forschungsprojekt daran anschließt, Interkurs, wo ich jetzt arbeite, weil es eine Zusammenarbeit mit einer Uni in Neuseeland ist, also die Region dort sozusagen ein großes eine große Rolle spielt. Allerdings kann man sozusagen Aushandlungsprozesse, die um Klimawandel und Migration sich drehen, eigentlich, denke ich, heute im Pazifikraum fast am besten fassen, weil dort eben einige Länder wirklich schon sehr stark betroffen sind und schon heute, wie Sie vielleicht schon gelesen haben, Länder wie Kiribati eben sämtliche Staatsbürger eventuell umgesiedelt werden sollen. Der Präsident von Kiribati hat eben solche Anträge schon gestellt an Nachbarländer. Was natürlich auch sehr spannend ist und ein weiterer Grund, warum ich mich für dieses Thema entschieden habe, sind eben diese neuen Fragen, die in den Nord-Süd-Beziehungen aufgeworfen werden. Zum Beispiel, was geschieht mit Migrantinnen und Flüchtlingen, die eben aufgrund von Umweltveränderungen umsiedeln müssen? Aber auch, wer zahlt Anpassungskosten? Es gibt einige, die sprechen von einer neuen Art von Ökokolonialisierung, weil eben die Länder des Südens oder auch gerade im Pazifikraum sehr wenig zu dem Klimawandel beigetragen haben in Form von Emissionen, aber jetzt eben sehr, sehr stark davon betroffen sind. Also auch ein eventuell neuer Kolonialismusbegriff könnte damit einhergehen. Das sind dann vielleicht auch Fragen, über die wir später reden können in der Diskussion. Jetzt möchte ich erstmal einen großen Sprung in den Südpazifik machen. Ich habe hier eine Karte mitgebracht, um kurz darzustellen, was ich schon gemacht habe und vor allen Dingen auch noch vorhabe. Also diese Reise aus Vanuatu, von der ich jetzt hauptsächlich sprechen werde, ist Teil einer mehrteiligen Forschung, Multisided Ethnography, zum Thema Klimawandel und Mobilität. Ich habe als erstes Vanuatu besucht. Im November und Dezember 2010. Das ist auch der Ausschnitt, der hier auf der Karte rot umrandet ist, Vanuatu. Ja, rechts von Australien sozusagen. Aber man fliegt da schon noch mal 3 Stunden oder so mit dem Flugzeug von Sydney. Dann als zweites Land werde ich Kiribati besuchen, und zwar im nächsten Frühjahr, also in diesem Frühjahr. Kiribati ist ein Land, das sehr viel stärker betroffen ist als Vanuatu, das in einer anderen Weise betroffen ist, und ich habe eben versucht, auch unterschiedliche Länder auszuwählen für die Forschung, um zu gucken, eben wie unterschiedlich auch damit umgegangen wird. Kiribati ist verteilt auf der Karte, weil es verschieden, also hier sind Inseln von Kiribati, aber auch hier, also es hat einen sehr großen Raum. Und als drittes Land werde ich Neuseeland besuchen, was ein potenzielles Aufnahmeland ist, und auch dort möchte ich noch einige Interviews zu dem Thema machen. Das werde ich dann im Sommer 2011 machen. Diese ganzen Reisen, die ich jetzt mache, geben mir die Möglichkeit, dann einen Forschungsantrag zu stellen. Also das Ganze ist sozusagen jetzt erstmal eine Vorstudie zu einer Forschung, die dann in Zukunft auch mit längeren Reisen natürlich verbunden werden soll. Weil diese 5 Wochen, die ich jetzt in Vanuatu verbracht habe, die reichen natürlich nicht aus, um das Thema wirklich annähernd dort zu beforschen. Diese Region war auch noch sehr neu für mich, von daher bin ich jetzt noch ziemlich am Beginn meiner Forschung. Das möchte ich auch bitten zu beachten. Der Fokus meiner Studie, gerade im theoretischen Bereich, sind vor allen Dingen rechtsanthropologische Fragestellungen. Welche Konflikte entstehen auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene? Wie sehen zum Beispiel Landkonflikte in Zukunft aus oder auch heute schon in diesem Zusammenhang? Und dann auch natürlich, welche Lösungen kann es geben auf den verschiedenen Ebenen? Welche Rechte haben Staaten, die vom Klimawandel existenziell bedroht sind? Welche Strategien wenden sie vielleicht an, ihre Rechte einzufordern, einzuklagen? Welche Verbündete suchen sie sich? Solche Fragestellungen, ja, und letztlich auch die Frage, wie entwickelt sich Recht in diesem Bereich? Das wäre dann auch noch so eine übergeordnete Frage. Vanuatu ist ein Inselstaat mit 80 Inseln, größeren und kleineren, wie auf der Karte zu sehen sind. Es sind Vulkan- und Atollinseln, die also auch unterschiedlich betroffen sind demnach vom Meeresspiegelanstieg. 63 Inseln sind bewohnt, es gibt 300.000 Einwohner. 80% der Menschen dort leben von Subsistenzlandwirtschaft. Und seit der Missionierung im 18. und 19. Jahrhundert leben fast alle dieser Menschen im Küstensaum, also unmittelbar am Meer. Es ist ein sehr christlich geprägtes Land von verschiedensten Religionsgemeinschaften, Pfingstler, Seventh-day-Adventist, also unterschiedliche Glaubensgemeinschaften. Das Land ist erst seit 1980 unabhängig und hatte zuvor eine recht interessante gemeinsame britische und französische Verwaltung, eine sogenannte Kondominiumverwaltung, wobei es wirklich doppelte Strukturen gab. Also es gab eine französische und englische Polizei, eine französische und englische Verwaltung. Das hat wohl zum Teil zu recht viel Chaos geführt, aber vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil gehabt. Und wie gesagt, seit 1980 unabhängig. Es ist ein demokratisches Land, es ist, wobei traditionelle Governance-Strukturen, die Chiefs und traditionelles Recht eine sehr, sehr große Rolle spielen. Diese Rolle ist auch fest in der Verfassung verankert. Allerdings ist es oft strittig, in welcher Weise westliches und traditionelles Recht zusammenspielen sollen. Und Land ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Land ist sehr, sehr, sehr wichtig im Pazifikraum, auch auf Vanuatu. Und Land kann zum Beispiel nur geleased werden, also nur gepachtet sozusagen, nicht gekauft. Aber heute gibt es zum Beispiel dann Chiefs, die Land treuhänderisch verwalten sollen und es dann aber doch an Investoren leasen. Und dann ist alles relativ unklar, wie es jetzt rechtlich aussieht. Und einige Menschen sind dann sehr sauer, weil sie kein Geld bekommen von dem, was da über den Tisch ging und so weiter. Also es ist diese Situation des Legal Pluralism, also traditionelles Recht, westliches Recht, das führt oft auch zu Rechtsunsicherheit, kann man sagen. Ziel meiner Reise war es jetzt erstmal bei dieser Vorstudie in Vanuatu für eine spätere Forschung geeignete Communities zu finden, wo Forschung eben auch möglich ist und gewollt ist und natürlich auch, welche Fragestellungen für die Menschen in Vanuatu interessant wären oder auch für das Thema. Und ich habe mich hauptsächlich in der Hauptstadt Port Vila aufgehalten, habe aber auch einige Reisen in abgelegenere Gegenden gemacht, auf Inseln. Vanuatu hat durchaus in den letzten Jahren mit vermehrten Umweltveränderungen zu kämpfen. Küstenerosion ist dabei ein ganz starkes Thema. Das sieht man hier auch auf dem Bild. Ich habe es erstmal als Küstenerosion wahrgenommen. Die Menschen dort reden aber in erster Linie von Sea Level Rise, also von Meeresspiegelanstieg. Zudem gibt es Versalzung von Süßwasservorkommen auf den kleineren Inseln. Ausbleibender Regen und stärkere Sturmfluten sind wichtige Themen. Und man kann sagen, dass fast alle Inseln davon betroffen sind, allerdings in unterschiedlichem Maße. Auf internationaler Ebene bringt Vanuatu sich sehr aktiv ein in die Emissionsverhandlungen. Im Interview wurde mir gegenüber allerdings eine gewisse Ohnmacht formuliert von einem Mitarbeiter der UN-Abteilung des Außenministeriums, Johnny Kuanapo. For us, climate change and the reduction of emissions is a concern of human security, of survival. But on the international level, we have little power. We are a small country and have only a little voice in the negotiations. Erste internationale Gelder zur Anpassung gibt es schon, allerdings ist es erst eher am Anfang. Und die gibt es interessanterweise eher vor allen Dingen von der EU und Deutschland ist relativ aktiv. Und andere Länder, die sonst eigentlich federführend in dieser Region sind und die regionale Macht eigentlich darstellen, nämlich vor allen Dingen Australien, aber auch Neuseeland, sind bei diesen Geldern sehr zurückhaltend, was mich zunächst überrascht hat. Allerdings kann man vermuten, dass es vielleicht auch mit ihrer ablehnenden Haltung in den internationalen Klimaschutz- und Emissionsverhandlungen eventuell zusammenhängt. Das hier sind jetzt zum Beispiel erste Programme, die finanziert werden, auch von der GTZ zum Beispiel. Also solche Steinwände, Seawalls werden die genannt, um eben die Küstenerosion vor allem aufzuhalten. Und was es auch gab, waren zum Beispiel Workshops für Landwirte, für Bauern, wie sie neue, resistentere Pflanzen anbauen können. Solche Programme werden jetzt durchgeführt. Dies ist der National Advisor for the Committee on Climate Change, Brian Phillips. Der Klimawandeldiskurs ist auf Vanuatu sehr, sehr stark ausgebildet. Die Küstenerosion wird, wie gesagt, als Anstieg des Meeresspiegels diskutiert. und auch sonstige Veränderungen in der Umwelt werden eigentlich fast immer auf den Klimawandel zurückgeführt, obwohl eigentlich insgesamt die Gegend sehr, sehr stark betroffen ist, auch von Erdbeben, auch früher schon von Stürmen, von Vulkanausbrüchen. Und ja, jetzt erst am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es ein starkes Erdbeben und auch natürlich diese Naturgewalten natürlich auch die Küsten verändern und so weiter. Aber wie gesagt, heutzutage wird das immer eher dann auf den Klimawandel geschoben. Schon sehr bedroht ist vor allen Dingen die Infrastruktur an den Küsten. Ich habe zum Beispiel Küstenstraßen gesehen, die wirklich wegbrechen, was natürlich ein Riesenproblem ist, weil es sehr teuer ist, sie zu schützen oder neu zu bauen, ist zum Teil fast unmöglich, weil dann irgendwelche Berge sind oder so. Aber es gibt durchaus auch schon Siedlungen, die betroffen sind und wo eben Häuser ins Meer gewaschen wurden. Zudem gibt es auf kleineren Inseln auch Dürren in Vanuatu, wo dann Nahrungsmittelsicherheit ein Thema wird oder schon ist. Auf der Ebene nationaler Politik gerät Anpassung an den Klimawandel damit immer stärker in den Fokus. Im Interview mit Brian Phillips, Generalsekretär des Nationalrats zu Fragen des Klimawandels, sagte er: Already today, many communities need adaptation assistance. We have a lot of coastal erosion, and it is moving closer to settlements. A lot of communities will need resettlement. Probably this will be the biggest challenge for Vanuatu in the future. Und ich habe Brian Phillips dann auch gefragt, welche Gegenden sich denn vielleicht eignen könnten, um eben dort zu forschen und natürlich auch, welche Gegenden denn dort in dieser Weise schon stärker betroffen sind. Und er hat mich dann nach Akamp geschickt, eine relativ abenteuerliche Reise mit kleinen Flugzeugen und dann noch kleineren Booten. Und ich hatte aber zum Glück sehr gute Reisebegleiterlokale, anders wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und ja, deswegen möchte ich Ihnen jetzt diese Insel Akamp vorstellen. Um eben auf lokaler Ebene zu diskutieren, was dort die Auswirkungen sind. Akamp ist eine Insel mit ca. 1000 Einwohnern, wo die Küste wirklich massiv wegbricht. Es ist eine sehr flache Insel, wie man auf dem Foto sieht. Und die Angst vor dem Anstieg des Meeresspiegels ist schon sehr groß. Ca. 100 Menschen sind von Akamp schon auf die Hauptinsel Malakula umgesiedelt. Hier möchte ich Ihnen jetzt nochmal die Hauptinsel Malakula zeigen. Also Akamp liegt ganz im Süden. Ich weiß nicht, ob Sie das entdecken können hier auf der Karte. Hier ist Akamp, also nahegelegen an einer großen Hauptinsel. Was auch ein Glück ist. Chief Errol, einer der Häuptlinge, hat dann einen längeren Spaziergang gemacht und hat mir gezeigt, wo der Küstenverlauf früher war. Und wo er eben dann heute ist, habe ich dann leider ja auch mit eigenen Augen gesehen, diese massiven Auswirkungen. Chief Errol hat betont, dass diese Veränderungen schon circa vor 30 Jahren begonnen haben, dass allerdings in den letzten 10 Jahren die Veränderungen wesentlich schneller, wesentlich rasanter vonstatten gehen als zuvor. Und vor allen Dingen werden eben ja die Bäume und Palmen entwurzelt, die eben die Küste eigentlich sichern. Und wie gesagt, gibt es seit einigen Jahren jetzt erste Umsiedlungen auf Mainland Malakula, wo ich auch gleich nochmal kurz zu kommen werde. Das Regierungssystem und das Entscheidungsfindungssystem auf Akamp ist ganz von den Häuptlingen geprägt. Die Insel ist aufgeteilt in 7 Nasara, sogenannte Nasara. Das sind sozusagen Großfamilien, Denen je ein Chief vorsteht. Zudem gibt es auch noch einen Council of Chiefs, wo die Chiefs rein gewählt werden. Bei den Nasaras ist es eher ein patrilineares Vererbungssystem. Und hier habe ich eine Muschel fotografiert, die sozusagen ein Symbol ist für das traditionelle Regierungssystem und das in jedes Versammlungshaus gehört. Viele dieser Versammlungen sind nun eben von diesem Thema Umsiedlung geprägt. Allerdings gibt es eben zum Glück Land, wo man hinsiedeln kann, nämlich auf Mainland Malakula. Dieses Land gehört den Menschen von Akamp auch. Aber die Menschen machen sich sehr große Sorgen um die Harmonie in ihrer Gemeinschaft, also um den sozialen Zusammenhalt. Es gibt große oder wachsende Konflikte zwischen weniger und mehr betroffenen Nasaras. Es gibt Konflikte um Land, die auch in Zukunft für ganz Vanuatu vermehrt befürchtet werden. Und einige wollen eben die Insel verlassen, andere wollen bleiben. Einige Infrastruktur wird jetzt schon verlagert. Es wurde zum Beispiel eine weiterführende Schule irgendwie auf der Hauptinsel schon gebaut. Allerdings waren einige da total dagegen, dass man die eben verlagert. Und die Diskussion ist eben auch, ob die Insel ganz verlassen werden soll oder nicht. Und man kann ein bisschen sagen, dass sich da auch so ein bisschen zwei Lager dann eben auf der Insel gebildet haben. Einige, die eben wirklich sagen, nee, wir müssen an unsere Kinder und unsere Zukunft denken und für immer die Insel verlassen, und andere, die eben sagen, nein, es wird doch, wird gehen und wir können hier bleiben, auch in Zukunft. Auch rechtsanthropologische Fragen sind hier natürlich wieder sehr interessant. Zum Beispiel, wie werden neue Konflikte um Land beigelegt, auch auf Akamp? Welche Rolle spielt allerdings dabei auch die nationale Ebene in diesen lokalen Konflikten, und andere Fragen, die ich dann in einer weiteren Forschung auch gerne weiterführen bearbeiten würde. Es gab dann eine Versammlung in Abkamp auch zur Vorstellung meines Forschungsprojekts, wo ich sehr betonen musste, dass ich allerdings keine Küstenschutzmauer bauen kann. Und es wurde dann allerdings auch sehr begrüßt, dass ich eine Forschung mache zu Auswirkungen des Klimawandels auf die Community. Und ja, das zeigt nochmal, wie sehr sozusagen schon die Menschen Angst haben vor diesem steigenden Meeresspiegel oder der Küstenerosion. Und auch, dass es bisher eigentlich sehr wenig Aufmerksamkeit gibt und keine Gelder von irgendeiner Stelle, dass jemand, der kommt wie ich, dann so mit so viel Hoffnung sozusagen, dass mir so viel Hoffnung entgegengebracht wurde. Nochmal kurz zum Thema Nahrungsmittelsicherheit, was eben ein weiteres Thema wäre. Also in Akamps ist es, wie gesagt, eher die Gefährdung der Küstenlinien, der durch Küstenerosion, und auch der Diskurs um den Anstieg des Meeresspiegels, der zu Migration führt. Auf anderen Inseln ist es allerdings eher dieses Thema Nahrungsmittelsicherheit. Es gibt einige Pflanzen wie zum Beispiel Maniok, die dort angebaut werden, die jetzt vielleicht nicht mehr zu den gleichen Zeiten angebaut werden können und nicht mehr so gut wachsen, weniger wachsen. Oder auch eben die Versalzung des Grundwassers ist ein großes Problem. Andererseits muss man auch nochmal sagen, dass die Ernährungssicherheit dann auch in diesen Fällen oft nicht der alleinige Grund ist für die Abwanderung zumeist jüngerer Menschen, sondern dass auch die Hauptstadt Port Vila durchaus eine sehr große Anziehungskraft für die jungen Leute hat. Ups, wo habe ich jetzt das gemacht? So, ich möchte kurz eine erste Zwischenbilanz ziehen. Es ist also in Vanuatu bisher eher Binnenmigration, die vonstatten geht. Also die Menschen gehen nicht in andere Länder außerhalb von Vanuatu, sondern es handelt sich um Binnenmigration, die durch Küstenerosion und durch Nahrungsmittelknappheit oder geringere Ernten ausgelöst wird. Man kann sagen, dass auch auf lokaler Ebene der Klimawandeldiskurs so stark ist, dass zum Teil keine anderen Perspektiven und Lösungen als Migration in Erwägung gezogen werden. Ein GTZ-Mitarbeiter hat das mal ganz schön formuliert. Er sagte, they put it in the untouchable climate change basket. Also es wurde dann sozusagen gesagt, okay, das ist Klimawandel, da können wir gar nichts anderes tun und deswegen müssen wir jetzt gehen. Obwohl er sagte, es würde durchaus oft auch eventuell andere Lösungen noch geben. Und ja, es ist eben, wie gesagt, ein sehr machtvoller Diskurs, natürlich auch auf lokaler Ebene. Zudem vermischen sich Diskurse um Globalisierung und Klimawandel sehr stark, habe ich festgestellt. Climate change changes everything, ist das Zitat eines Chiefs, der Klimawandel synonym für die insgesamt starken Veränderungen gebrauchte. Junge Menschen, die nach Port Vila abwandern, Veränderungen traditioneller Lebensweisen und eine sich verändernde Umwelt. Also ja, es ist natürlich nicht nur der Klimawandel, der viele Änderungen bringt, sondern auch Globalisierung und andere. Und das wird eben oft auch in Synonym verwendet und in einem Kontext irgendwie gesehen. Mit der zweiten Zwischenbilanz möchte ich jetzt auch ein bisschen so in den transnationalen Kontext überleiten. Ich denke, es lässt sich sagen, dass die multidimensionalen Ungleichheiten, von denen Dietz spricht, auch für Vanuatu gelten. Vanuatu hat eine geringe Verantwortung für den Klimawandel, ist aber stark von den Folgen betroffen. Es hat relativ geringe sozioökonomische Möglichkeiten zur Anpassung und auch relativ geringe Gestaltungsmöglichkeiten bei internationalen Verhandlungen, was ich vorhin kurz versucht habe zu illustrieren mit dem Zitat beim Interview mit der UN-Abteilung des Außenministeriums. Außerdem hat Vanuatu auch weitere strukturelle Nachteile, zum Beispiel durch die koloniale Vergangenheit, das ist klar. Was man allerdings auch mitdenken sollte, ist, dass der Diskurs, der auf der Insel, der diese Inselstaaten betrifft, sehr stark neue Realitäten schafft. Diese Inselbewohner werden ja zum Teil auch wirklich zu Klimaflüchtlingen in den Diskussionen oder in den Artikeln, die man hier auch sieht. Und dies könnte natürlich auch wichtige Auswirkungen zum Beispiel auf Investitionen nach sich ziehen, Investitionen, die dann eventuell nicht mehr getätigt werden, weil westliche Firmen denken, die Insel geht sowieso unter und ähnliches, was in Vanuatu tatsächlich nicht der Fall ist. Also die Insel ist wirklich sehr weit weg davon, unterzugehen. Und allerdings muss man natürlich auf der anderen Seite auch betonen, dass auch die Regierung von Vanuatu und auch die lokalen und nationalen Diskurse ansonsten auch selbst sehr stark an diesen Bildern und Diskursen mitstricken. Diese Aspekte, die ich hier kurz genannt habe, sind natürlich auch sehr wichtig für weitere Aspekte und Diskussionen rund um Klimawandel und Migration, auf die ich jetzt im zweiten Teil meines Vortrags eingehen möchte. Und zwar auf die wissenschaftlichen und politischen Debatten um dieses Thema. Ich werde jetzt hier verschiedene humanwissenschaftliche Gesichtspunkte kurz vorstellen, die eben für das Forschungsthema auch von Bedeutung sind. Und zwar sollen die Fragen diskutiert werden, warum das Thema bisher unzureichend beforscht wurde, rechtlich unterreguliert ist und auf politischer Ebene weitgehend ignoriert wird. Die vorgestellten Faktoren sind dabei die umstrittene Terminologie, die offenen Prognosen und Anzahl der Migranten und die mangelnden globalen rechtlichen und politischen Konzepte in diesem Bereich. Dabei möchte ich betonen, dass all diese Faktoren natürlich eng zusammenhängen und sich auch gegenseitig stark bedingen. Zudem kann man auch sagen, dass es sehr viele theoretische Arbeiten gibt oder auch viele Vorschläge, wie man zum Beispiel eine Konvention für Klimaflüchtlinge jetzt gestalten soll. Das füllt wirklich schon ganze Riesenordner. Allerdings gibt es noch sehr wenige empirische Arbeiten zu dem Thema und auch Arbeiten, die lokale Ebene eben wirklich in den Blick nehmen. Und das ist eben auch eine Lücke, denke ich, oder ein Aspekt, wo ich auch dann anschließen möchte mit meiner Forschung. Zuerst zur strittigen Terminologie in diesem Bereich. Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung, IPCC, hat schon, wie erwähnt, in seinem ersten Bericht 1990 Migration als wichtigste Folge des Klimawandels benannt. Es gibt trotzdem keine einheitliche Definition dieses Phänomens. Bei Debatten um Begrifflichkeiten werden Faktoren wie die Abhängigkeit der Migrationsentscheidungen von Umweltursachen, mehr oder weniger angenommene Freiwilligkeit, temporäre oder permanente Migration und Fragen der Reichweite und ob eben internationale Grenzen überquert werden oder nicht diskutiert, vor allen Dingen. UNHCR, also der Hohe Kommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen und IOM, die Internationale Organisation für Migration, verwenden heute den Begriff der Environmentally Induced Migration, also umweltinduzierte, von der Umwelt geschaffene Migration. Allerdings gibt es von diesem Begriff keinerlei Ableitungen für rechtliche oder politische Schutzkonzepte oder für einen rechtlichen oder politischen Schutzanspruch. Black und Myers dominieren hingegen die wissenschaftlichen Debatten um die Terminologie, die, man kann sagen, nahezu wie ein Glaubenskrieg geführt wird heute, auch in den Artikeln. Dabei betont Black Armut und wirtschaftliche Faktoren auch bei Umweltmigranten und lehnt den Begriff des Flüchtlings grundsätzlich ab im Zusammenhang mit dem Thema. Myers redete hingegen schon 1995 von mehr als 25 Millionen Klimaflüchtlingen. Also das sind sozusagen die beiden Pole, zwischen denen sich die Debatten bewegen. Es gibt eine recht verbreitete Definition, die mir recht plausibel erscheint, die aber auch wiederum rechtlich nicht anerkannt ist, die ich auch kurz vorstellen möchte. Biermann und Boas schrieben 2007, "People who have Klimaflüchtlinge, climate refugees, are people who have to leave their habitats immediately or in the near future because of sudden or gradual alteration in their natural environment related to at least one of three impacts of climate change: sea level rise, extreme weather events and drought and water scarcity." Also hier bei Biermann und Boas ist das relativ eingegrenzt. Eben auch ein Versuch da, dieses Thema eben besser zu greifen und auch nicht auf, sagen wir, alle Umweltveränderungen anzuwenden, zum Beispiel Erdbeben oder Ähnliches. Dann möchte ich zu den Prognosen kommen. Die Zahlen hängen natürlich auch sehr davon ab, wie man dieses Phänomen definiert und eben auch wiederum von dieser strittigen Terminologie, je nachdem, wie die Methode eben angewendet wird, kommt natürlich dann oft auch eine unterschiedliche Prognose dabei raus. Die Internationale Vereinigung des Roten Kreuzes sprach schon für 2001 von 25 Millionen Climate Migrants. Black sagt hingegen, es gibt keine Klimaflüchtlinge. Die Internationale Organisation für Migration sagt bis 2050 150 bis 200 Millionen Umweltmigrantinnen voraus. Christian Aid spricht bis 2050 sogar von 1 Milliarde Umweltmigrantinnen, was natürlich sehr, sehr viel ist. Und Myers redet auch wiederum von ca. 200 Millionen Umweltmigrantinnen bis 2050. Ich denke, das ist auch eine Zahl, die man sehr oft in der Literatur findet, also um 200 Millionen. Trotz dieser Feststellung des IPCC, dass Migration der weitestreichende Effekt des Klimawandels sein wird, gibt es, wie gesagt, bisher keine rechtlichen und politischen Konzepte oder politische Lösungen zu dem Thema. Natürlich betreffen die Probleme sehr unterschiedliche Reichweiten und Level. Vanuatu ist zum Beispiel ein Land, das eher auf der Binnenebene betroffen sein wird und wo eher innere Konflikte erwartet werden und Binnenmigration. Hingegen ist Kiribati, wo ich nächstes Jahr dann hinfliegen werde, ein Staat, wo alle Bürger Aufnahme beantragt haben in Neuseeland oder auch in Australien, was natürlich aber relativ rigoros abgelehnt wurde. Darüber können wir später auch nochmal diskutieren. Die Genfer Flüchtlingskonvention als Hauptinstrument des internationalen Flüchtlingsschutzes beinhaltet keine Umweltphänomene als Fluchtursache, die eben möglich sind, um einen Fluchtstatus oder einen Schutzstatus zu erhalten. Die meisten Vorschläge, die man findet in den Diskussionen, sind Lösungen für Umweltmigrantinnen und Klimaflüchtlinge, die an das UNFCCC, also an die United Nations Framework Convention on Climate Change, anbinden. Das ist die Rahmenkonvention der Vereinten Nationen, die eben in diesen jährlichen Kongressen diskutiert wird. Das letzte war jetzt in Cancun. Und die meisten Wissenschaftler und auch in den politischen Diskursen sagen eigentlich, wenn es eben eine nachhaltigere Lösung geben sollte, dann müsste die auf jeden Fall, oder auch eine faire Lösung geben sollte, dann müsste die auf jeden Fall an das UNFCCC angegliedert werden. Aber wie gesagt, bisher gibt es keine formellen politischen Mandate oder rechtlichen Instrumente zum Schutz oder zur Unterstützung von Umweltmigrantinnen. Was ich auch nochmal betonen möchte, was auch, denke ich, ein sehr spannender Aspekt ist, dass einige Inselstaaten allerdings auch Lösungen fordern, außerhalb ihres Staatsgebiets, die ihnen das Recht auf staatliche Souveränität und ihre Bürgerrechte nicht absprechen. Das heißt, sie würden sich mit einem Flüchtlingsstatus nicht zufrieden geben. Und auch unter den Inselstaaten, die zum Teil relativ stark schon betroffen sind, führt das zum Teil zu Diskussionen. Zum Beispiel scheint Tuvalu eine andere Haltung einzunehmen als Kiribati. Tuvalu sagt erstmal, dass sie in Tuvalu alle bleiben möchten. Zumindest die Regierung sagt das. Kiribati hingegen hat, wie gesagt, schon Aufnahmeanträge gestellt. Das heißt, auch eine Flüchtlingskonvention für Umweltmigrantinnen und Klimaflüchtlinge wäre natürlich nicht eine Lösung, die alle Probleme irgendwie lösen würde. Ich möchte noch kurz einige Gründe für die fehlenden Konzepte einführen, die natürlich auch dann gerne diskutiert werden können. Ich denke, Flucht und grenzüberschreitende Migration, aber auch die Folgen des Klimawandels werden in den Aufnahmeländern gerade in den letzten Jahren vor allen Dingen verstärkt im Zusammenhang mit Aspekten der Sicherheit diskutiert. Natürlich auch Flucht und Migration im Allgemeinen. Und eben nicht als vordergründig humanitäres Problem oder als moralische Pflicht oder auch als Verantwortung, die man als Verursacherstaat hat. Zudem wäre die Anerkennung von Umweltmigrantinnen auch ein Eingeständnis einer Verantwortung für diese Umweltmigranten und damit für Umweltschäden, was in allen UNFCCC-Verhandlungen, also zum Beispiel in Cancun oder auch im Kyoto-Protokoll, möglichst vermieden wird. Das heißt, ich denke, es gibt auch deshalb bisher weniger Geld für Anpassungen von Ländern, die in den weniger Geld von Ländern wie Australien, die eben in den Weltklimaverhandlungen relativ inaktiv sind auch. Also ich denke, dass da auch ein großer Zusammenhang besteht. Zudem denke ich, hat auch der, oder das findet sich auch in der Literatur zum Teil, hat auch der Streit in der Wissenschaft um die Terminologie, der eben vor allen Dingen von Black and Myers so verbittert geführt wird, auch zu der Wahrnehmung beigetragen, dass Umweltmigrantinnen eher Wirtschafts- und Armutsmigrantinnen sind und eben keine echten Flüchtlinge. Also ich denke, auch die wissenschaftlichen Debatten haben da durchaus auf die politische Ebene dann durchgeschlagen sozusagen. So, ich habe noch einige Fragen für die Diskussion hier aufgeschrieben, die ich auch persönlich, sagen wir, ganz interessant fände, aber das können wir natürlich alles auch in eine ganz andere Richtung führen. No rights, no policy, Vorteil oder Nachteil für Umweltmigranten? Ich wollte nochmal die Frage aufwerfen, ob sozusagen mehr Regulierung und mehr Konzepte tatsächlich auch Vorteile nur bringen für Umweltmigrantinnen oder ob das nicht auch wieder zu vermehrter Kontrolle führt und Sicherheitsdiskurse noch weiter verstärken würde und Ähnliches. Das kennen wir ja auch aus anderen Themen in der Migration. Zudem ist, denke ich, auch die Frage, ist ein eventueller Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention angemessen für Umweltmigrantinnen oder sollte eventuell ein weiterer Status geschaffen werden? Da wäre ich auch neugierig, was Sie davon halten. Und auch eben, welche Leistungen und welche Unterstützung sollen Länder wie Vanuatu erhalten? Welche Unterstützung sollen natürlich auch Umweltmigrantinnen erhalten? Ich danke Ihnen.